Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fupalava. Mein Name ist Markus Becker und wir wollen auch gar nicht zu viel Zeit verschwenden und starten mit der ersten Runde im Niederrhein-Pokal. Dort natürlich wie immer viele Spiele, viel los. Man muss aber sagen, die großen Überraschungen sind ausgeblieben, auch wenn wir jetzt hier und da ein bisschen gebraucht haben, um dorthin zu gelangen. Bestes Beispiel: der SC Union Nettetal gegen den CFR Links Düsseldorf. Rollenverteilung sicherlich klar vor der Partie. Bezirksligist gegen Oberligist. Heißt, Nettetal ging da als glasklarer Favorit in die Partie und hatte jetzt ob der Vorbereitung keinen Grund, wirklich mit Bauchschmerzen oder die Bauchschmerzen vor Anpfiff zu haben. Immer schwierig vor Ligabeginn dann zu beurteilen, ob das jetzt die beste Elf war, die dann Trainer Andreas Schwan zur Verfügung hatte und auf den Platz gestellt hat. Das waren aber in jedem Fall oder größtenteils zumindest Spieler, die dann auch in der Vorsaison eine wichtige Rolle gespielt haben. Also der komplette zweite Anzug wird da auf keinen Fall an den Start gegangen sein. Und auf der anderen Seite stieg dann der CFR letzte Saison zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder in die Bezirksliga auf und durfte jetzt auch mit einer richtig tollen Vorbereitung und 5 Siegen aus 5 Spielen wirklich mit richtig viel Selbstvertrauen in die Partie starten. Und dementsprechend ging es dann auch los. Die Düsseldorfer gingen schon in der ersten Hälfte durch einen einfachen Konter in Führung. Am Ende stand dann in der 23. Minute Enes Öz und netzte ein. Zuvor muss man aber auch sagen, hatte Nettetal eigentlich noch 2 gute Chancen zur Führung, doch jeweils Per Winkens und Niklas Götte verpassten da aus kurzer Distanz. Als Oberligist war Nettetal erwartungsgemäß spielbestimmt, muss man auch sagen. Also die Düsseldorfer Bezirksligisten haben sich da hinten reingestellt, haben dann dementsprechend die Angriffe wegverteidigt, aber es kam dann immer wieder einiges durch. Nettetal hat aber nicht alles genutzt und musste dann für den Großteil der Partie dem Rückstand hinterherlaufen und glich dann erst in der Nachspielzeit durch eine umstrittene Szene aus. Der CFR spielte in dieser Phase natürlich mit der Uhr, kann man verstehen, doch man kann ihn nicht unbedingt unterstellen, dass sie, nachdem der Ball dann dem Vernehmen nach für eine Verletzungspause ausgespielt wurde, dann erstmal überrascht waren, dass dann Nettetal weitergespielt hat und durch Leonard Bayraktari ausglich. Dementsprechend ging es dann in die Verlängerung. Nach ein bisschen Verwirrung, dort stellte Bayraktari dann beinahe umgehend auf 2:1. Der ist auch eigentlich erst in der zweiten Hälfte reingekommen, also dementsprechend ein super Joker. Der CFR glich wiederum seinerseits dann nochmal durch Pascalis Ivancikis aus. Es ging dann ins Elfmeterschießen, wo dann bis auf einen Schützen der Düsseldorfer alle die Nerven behielten. Zum Abschluss war es dann wieder Bayraktari, der sein Team zum Sieg schießen konnte, mit dem allerletzten Elfer und das dann auch irgendwo machte. Also er ist dann mit Sicherheit dann der große Matchwinner der Partie. Insgesamt muss man aber sagen, ein ekliger Sieg für Nettetal, wonach nach ein paar Wochen aber sicherlich niemand mehr fragen wird. Die Umstände des zwischenzeitlichen 1:1 muss man jetzt trotzdem nochmal erstmal aufarbeiten. Für die anderen Oberligisten gab es dann ein Happy End. Der erste FC Monheim geriet dabei zwischenzeitlich aber noch richtig ins Schwitzen. Man muss sagen, auch in vielerlei Hinsicht, weil das Spiel gegen die Sportfreunde Katernberg unter wirklich brühheißen Temperaturen vonstatten ging. Monheim ging kurz nach Anpfiff dann durch Alexander Bojkowski, also in der ersten Minute, in Führung. Katernberg glich dann durch eine clevere Eckballvariante aus. Nils Unger erzielte da den Treffer zum 1:1. Es ging in dieser Phase, also in der Frühphase der Partie, Schlag auf Schlag. Asani Lukimia traf dann wieder auf der anderen Seite zum 2:1 für den ersten FC Monheim. Da war erst die 11. Minute gespielt. Asani Lukimia übrigens werden viele noch kennen aus seiner Zeit beim KFC Uerdingen, damals noch in der 3. Liga und zuvor auch noch aus der Bundesliga-Zeit für Werder Bremen. Jedenfalls blieb es dann die längste Zeit bei dem Spielstand. Beide Seiten hatten auch noch ordentliche Chancen, einen weiteren Treffer zu erzielen. Es blieb aber am Ende dabei beim zwischenzeitlichen 2:1. Erst in der Schlussphase war es dann erneut Lukimia, der dann für die Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit der Partie. Ebenfalls ein bisschen schwitzen mussten der TVD Velbert, der SC St. Tönes und der SV Sonsbeck. Die hatten jeweils große Mühen, die Duelle gegen die Landesligisten zu lösen, die sie dann vor der Brust hatten, und erzielten dann jeweils erst spät die jeweiligen Siegtreffer. Die anderen Oberligisten hatten dann wiederum keine sonderlichen Mühen. Unter anderem vermöbelte dabei der SV Biebenhorst den ja bekannterweise in der A-Liga startenden SV Strahlen mit 11:1. Abrunden wollen wir unseren Blick auf die erste Runde im Niederrhein-Pokal mit dem Derby, mit dem Ausgang des Derbys zwischen dem FC Neukirchen Flüen und dem SV Scherpenberg. Ich hatte im Vorgang ja schon mit Neukirchen-Coach Abdelaziz Sensul gesprochen. Der hat für mich wirklich nur vor Selbstvertrauen gestrotzt, wenn man ehrlich ist. Auch wenn die Vorbereitung jetzt eher so semi-gut ablief, war er da echt zuversichtlich vor der Partie im Pokal. Für ihn war es dann auch ein besonders gutes Zeichen, dass es dann gegen die verhältnisweise stärker einzuschätzenden Teams in der Vorbereitung dann auch besser lief. Gleiches erhoffte er sich dann auch gegen Scherpenberg, logischerweise natürlich. Er sagte dann auch einen Tag zuvor, dass es tendenziell eher so ein 50-50-Spiel wird und er auch ein solches erwartet. Sah auch anfangs recht gut aus. Dahingehend, Scherpenberg hatte zwar die besseren Chancen, doch vertändelte dann jeweils in bester Torposition den Führungstreffer. Neukirchen machte es dann auf der anderen Seite besser und ging in Führung durch Yassin Dada, dann mit einem richtig schönen Schlenzer in den Winkel. Highlights könnt ihr übrigens alle bei Fupa TV nochmal nachschauen zu dem Spiel. Es ging dann in die Pause, Scherpenberg wechselte zweimal und erhöhte die Schlagzahl. Angriff um Angriff rollte dann wirklich auf das Tor der Neukirchner, die sich dann dem Schicksal auch immer mehr ergaben. Mit dem 3-1 durch Massio Blank war dann auch die Sache irgendwo gegessen. Scherpenberg erzielte dann noch zwei weitere Treffer. 5-1 steht dann am Ende auf dem Papier, aber machte dann am Ende auch keinen großen Unterschied. Standesgemäßes Ergebnis auf jeden Fall, was in der Höhe vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war, aber vielleicht schon mit dem Verlauf der zweiten Hälfte im Kopf verdient, kann man schon sagen. In der Landesliga werden dann die Scherpenberger sicherlich auch wieder oben angreifen wollen. Von der Offensivpower her machte das auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr, kann man sagen. Wir blicken zurück auf den Samstag. Da ging es ja weiter in der Regionalliga. Dritter Spieltag und, das darf man vielleicht auch mit journalistischer Distanz sagen, endlich hatte der KFC Uerdingen auch wieder was zum Jubeln. Nach den turbulenten Wochen in der Vorbereitung und den beiden ersten Spielen in der Regio. Seine ausführlichen Eindrücke vom Spiel liefert uns mal wieder Marc Fischer, KFC-Reporter für die Rheinische Post.
Hallo Markus, grüß dich. Hier meine Einschätzung zum KFC Uerdingen gegen FC Gütersloh. Also das Spiel, erste Hälfte begann von beiden Seiten sehr verhalten. Beide Teams waren sehr darauf bedacht, keine Fehler zu produzieren, dem Gegner nichts anzubieten. Deswegen plätscherte das Spiel so ein bisschen dahin. Sehr viele Mittelfeldaktionen, beide Mannschaften auch wirklich auf Augenhöhe. Vor allen Dingen durch Standards kamen so die ersten Gelegenheiten zustande. Erstmals eingreifen musste der Gütersloher Keeper dann, glaube ich, nach einer knappen halben Stunde. Und KFC wachte so ein bisschen auf und dann zweite Hälfte hat man dann gemerkt, dass Uerdingen auch mit mehr Dampf aus der Kabine kam, wollten dann mehr machen, gingen mehr auf das 1:0 und wurden dann letzten Endes auch belohnt und blieben dann auch tatsächlich am Ball, haben versucht direkt nachzulegen. Gütersloh wehrte sich dann auch ein bisschen mehr, versuchte auch so ein bisschen mehr in die Offensive zu kommen, hatten auch ein, zwei gefährliche Aktionen, ohne aber dabei zwingend zu werden. Also kamen gut ins letzte Drittel, aber einen wirklich gefährlichen Torschuss oder was haben sie nicht zustande gekriegt. Ja, und dann fiel tatsächlich auch so ein bisschen in dieser Phase, fiel dann wirklich das 2:0 durch den KFC, durch Ciccarelli. Es war eine sehr schöne Kombination durchs Mittelfeld, die am Ende dann bei Täuber landete. Der zog nach innen und wollte abziehen, wurde dabei geblockt. Ja, und dann fiel Ciccarelli der Ball 6 Meter vorm Tor vor die Füße und erzielte dann das erlösende 2:0. Ja, und damit letzten Endes eigentlich alles in allem, muss man sagen, ein relativ ungefährdeter Sieg, weil Gütersloh durch die Einwechslung hat nochmal alles probiert, aber kam halt einfach, also Ron Meyer musste, glaube ich, im gesamten Spiel nicht einen Ball wirklich halten. Und insofern völlig verdienter 2:0-Sieg aus Uerdingen Sicht und die ersten 3 Punkte.
Das besonders Ermutigende für die KFC-Fans, die Formkurve, die zeigt nämlich immer weiter nach oben. Nach dem größtenteils ungenügenden Spiel gegen Lotte, die übrigens nach wie vor ohne Punktverlust ganz oben stehen, war dann schon die zweite Hälfte gegen die Reserve von Schalke 04 wirklich vielversprechend, muss man sagen. Das Ganze hat sich dann auch fortgesetzt gegen den FC Gütersloh, wo man dann auch dann dementsprechend den ersten Dreier einfahren kann. Wird sich dann herausstellen, wie gut die Form wirklich ist? von den Uerdingern. Denn nächste Woche geht es dann gegen den SV Rödinghausen, die bislang noch ungeschlagen sind. Ist dementsprechend nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Ostwestfalen aus Gütersloh. Der MSV Duisburg entschied unterdessen das Lokalderby gegen Rot-Weiß Oberhausen zu seinen eigenen Gunsten und blieb weiterhin makellos. Hört gerne auch für eine tiefgehende Analyse von unserem Redakteur Marcel Eichholz in die zweite Folge von unserem MSV-Update rein. Findet ihr auch hier bei Fupalava übrigens. Ansonsten haben wir schon zwei handfeste Sorgenkinder am Niederrhein. Sowohl Bocholt als auch Wuppertal stehen nämlich nach drei Spielen auf einem Abstiegsplatz. Bocholt hat ja bislang jedes Spiel verloren, steht dementsprechend bei 0 Punkten nach 3 Spielen. Am besten ignorieren wir auch dabei, dass ich ihnen letzte Woche irgendwo prognostiziert habe, dass die jetzt recht schnell aus dem Sumpf herauskommen. Fairerweise waren jetzt auch die Umstände der Niederlage gegen Wiedenbrück irgendwo bitter. Ein schmeichelhafter Elfer und ein Last-Minute-Gegentreffer. Aber allmählich braucht man auch wieder ein Erfolgserlebnis für die Schwatten. Prädestiniert wäre dafür dann auch das Spiel am Mittwoch im Niederrhein-Pokal gegen Rheinland-Hamborn. Sollte das dann auch nicht sonderlich souverän vonstatten gehen, müssten spätestens dann alle Alarmglocken geläutet werden. Für Wuppertal muss man sagen, läuft es auch nicht sonderlich besser. 1-3 gegen Aufsteiger Hohkeppel und dabei fehlten auch 8 Spieler an der Dürener Westkampfbahn, wo das Spiel ja ausgetragen wurde. Aber es war dann auch der nächste Rückschlag in einer bislang miserabel verlaufenden Saison. Denn anders als Bocholt war dann auch wirklich das Wie in vielerlei Hinsicht echt erschreckend. Beispielsweise gegen Türkspor hatte man dann Glück, dass Christian Wozniak noch einen Elfer kurz vor Schluss festhält und dass man dann noch zumindest einen Punkt mit dem 1-1 mitnehmen kann. Danach war es ja dann gegen RWO ein absoluter Totalausfall beim 0-5. Doch dafür muss man dann sagen, als hätten es die Ausrichter des Niederrhein-Pokals geahnt, kann jetzt auch der WSV am Mittwoch Selbstvertrauen tanken, denn dann geht es ebenfalls im Pokal gegen die Sportfreunde Lowick, Landesligist. Wuppertal wird aber als Bester wissen, dass man als Regionalligist gegen einen Außenseiter aus dem Pokal wirklich scheitern kann oder krachend rausfliegen kann. War nämlich letztes Jahr in der zweiten Runde gegen Altstaden der Fall, also werden die dort sicherlich gewarnt sein. In anderen News, in der Regionalliga, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben unser redaktionseigenes Tippspiel gestartet, am dritten Spieltag, also dementsprechend vielleicht ein bisschen besser später als nie. Den Anfang machte bei uns Redaktionsleiter André Nück. Okay. Und wer sich dann nochmal die Ergebnisse von ihm oder seine Tipps zu Gemüte führt, der wird ein bisschen aufhorchen. Und zwar vor allem an dem Freitag, muss man sagen. Denn da, wenn man einfach mal das in Punkte umrechnet, sagen wir einfach mal 4 Punkte gleich richtiges Ergebnis, 3 Punkte gleich richtige Differenz und 2 Punkte gleich richtige Tendenz, stand er direkt am Freitag bei 10 Punkten aus 3 Spielen, also fast eine perfekte Quote. Allein Schalke-Rödinghausen, dass man 2-2 voraussagt, ist jetzt auch nicht aller Tage. Und dann noch ein 1-0 von Fortuna Köln gegen Düren, hat auch noch den richtigen Torschützen vorausgesagt. Also schien dann zunächst wie ein kleines Orakel, denn auch noch die Tendenz bei Gladbach gegen Paderborn stimmte, ist dann aber am Samstag fairerweise eingebrochen. Also dann sind dann nur noch 6 Punkte dazugekommen, alles nur mit der richtigen Tendenz. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann mit den anderen läuft, denn wir geben dann dementsprechend den metaphorischen Tippstab dann immer weiter von Redakteur zu Redakteur. Vor allem, wenn ich dann dran bin, ich hoffe dann nicht in der nächsten Woche, denn das haben wir noch nicht genau geklärt, wer als nächstes dran ist. Denn diese 16 Punkte, auch wenn er dann am Samstag ein bisschen eingebrochen ist, könnten dann durchaus schwierig sein zu übertreffen. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden, könnt ihr auch natürlich bei uns auf Fupa verfolgen und wer dann am Ende dann auch die glorreiche Krone des Tippkönigs dann sich aufsetzen kann. Ich hoffe, ich bin es. Wir runden unsere heutige Ausgabe mit den größten Transfer-News des Tages ab, denn nachdem sich Bezirksligist Altstaden noch vor wenigen Tagen von Spielertrainer Raphael Steinmetz trennte, hat er jetzt nun schon seine nächste Station ausgemacht. Nur mal zum Kontext, Raphael Steinmetz, langjähriger Regionalligaspieler für RWO und auch kurzzeitig Wuppertal, Also, er bleibt in der Region und geht jetzt zum Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop. Die durchlaufen ja einen drastischen Umbruch und da wird es alles ausgetauscht, besonders in der Offensive. Und dementsprechend kommt dort dann auch Steinmetz ins Spiel. Zusammengenommen 73 Tore aus den letzten beiden Jahren in der Bezirksliga. Und da hätte man in jedem Fall dann einen verlässlichen Torschützen und Scorer gesichert. Und die wird man dann dementsprechend auch brauchen, die Torbeteiligung von ihm. Denn in der von 20 auf 18 Teams reduzierten Landesliga 2 wird es sicherlich nochmal wirklich einen Tacken schwieriger, sich einen Klassenerhalt zu sichern. Besonders wenn man dann das Kadergröße aus der Aufstiegssaison quasi komplett austauschen muss. Trotzdem, klare Abstiegskandidaten sind aktuell wirklich schwer auszumachen in der Liga. Dafür muss man dann wohl erst die ersten Spieltage abwarten. Der VfB hat aber in jedem Fall mit Steinmetz einen verlässlichen Spieler dabei, der das Team mit Erfahrung jetzt sowohl durch kleinere Formkrisen als auch durch bessere Phasen gut leiten kann. Wird sich dann dementsprechend zeigen, was davon zutrifft über den Saisonverlauf. Also, das war die neue Folge Fupalava. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich danke euch auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Einfach nur, dass ihr es dann dementsprechend nochmal gehört habt. Wir werden, sobald dann die ganzen Ligen angestoßen sind, Bezirksligen, Landesligen und so weiter, werden wir dann unsere Podcasts bzw. Fupalava an sich, werden wir dann auf eine Folge pro Woche beschränken. Das MSV-Update kommt parallel aber trotzdem einmal wöchentlich. Also darauf könnt ihr euch dann schon mal einstellen. Ansonsten wünsche ich euch dann einen schönen Auftakt in die Woche. Passt auf euch auf und bis bald.